Lieber Vater, wir richten unsere Blicke auf dich, unseren Gott. Du bist der, der Himmel und Erde gemacht hat und der Himmel und Erde erhält bis zu diesem Augenblick. Jedes Leben, das es gibt, kommt von dir, hat in dir seinen Anfang, seinen Halt, sein Ziel. Und jetzt hast du auch uns geschaffen, uns gewollt, uns gemacht, uns bewahrt. Danke. Und dann hast du uns das Vorrecht gegeben, glauben zu dürfen, dir vertrauen zu können, herauszukommen aus der Welt des Unglaubens, ankommen zu können bei dir. Und jetzt hältst du uns durch deinen Geist, der in uns wohnt. Du hältst uns, indem du jeden Tag neu mit uns ins Joch gehst, mit uns in der Nachfolge stehst, mit uns auf dem Weg bist. Und wir danken dir, dass du nicht angewiesen bist auf unsere Stärke, auf unser Durchhaltevermögen, auf unsere Integrität, auf unsere Leistungskraft, sondern dass du das so klar gesagt hast, dass du in schwachen, zerbrochenen, mutlosen, zerschlagenen Herzen wohnst und da bist. Das tröstet uns. Du bist ein wunderbarer Gott. Und wir danken dir, dass wir heute Morgen jetzt auch die Bibel aufschlagen dürfen, dass wir lesen dürfen, hören dürfen. Und wir bitten dich, dass dein Geist diesen Vorgang segnet. Dann wird was richtig Gutes draus. Dann bleibt es nicht oberflächlich, dann bleibt es nicht nebensächlich, dann verweht es nicht, dann kommt es an, dann wird es gesät in unser Leben und dann kann es Frucht bringen. Und das bitten wir auch für heute Morgen. Dir, dem ewigen Gott, unserem Vater in Jesus Christus, sei das Lob und der Dank. Amen.
Es kommen zwei Kapitel, sind heute dran, in 1. Samuel 24, und zwar zwei Kapitel, wo David das Leben von Saul verschont. Er hat zweimal in seinem Leben, also zweimal während diesen furchtbaren Fluchtjahren, würde ich mal sagen, eine Gelegenheit gehabt, Saul zu töten. Und wurde auch dazu ermutigt von Menschen, die bei ihm waren, also jetzt. Es wurde sogar gesagt, Gott hat dir diese Gelegenheit gegeben, also greif zu. Und er hat das zweimal ganz bewusst nicht gemacht und gesagt, das ist nicht meine Verantwortung, das ist Gottes Verantwortung. Womit er eigentlich immer wieder ein Ja zu seinem Leiden gefunden hat. Denn er hätte sein Leiden mit dem Tod, mit dem Mord an Saul beenden können. Aber hat das in Gottes Hand gelassen, finde ich beachtlich. Stimmt alles mit dem Hören heute? Ja? Okay. Zwei Kapitel. In der Mitte ist ein Kapitel, das wir dann heute Abend betrachten. Das ist was ganz anderes. Da reagiert David wieder ganz menschlich, ganz anders, was uns nur zeigt, dass er ein Mensch war wie wir. Zuerst Kapitel 24 in 1. Samuel. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von En-Gedi. Und es geschah, Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von En-Gedi. Jemand hat David also verraten. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen, auf den Steinbockfelsen. Also der hatte nichts Gutes im Sinne, das kann man sich denken. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Und da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und so hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Und danach machte sich auch David auf und verließ die Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König. Und da sah Saul hinter sich, und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück? Siehe, an diesem Tag siehst du mit eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich solle dich töten, aber es war mir leid um dich, denn ich sprach, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand. Da ich nur den Zipfel deines Obergewandes abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und sieh daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist, auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt, du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir, und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man nach dem alten Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wen verfolgst du, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem Floh? Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir, und er sehe danach und führe meine Sache an und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Und es geschah, als David aufgehört hatte, diese Worte zu Saul zu reden, da sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und er sprach zu David: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat und du hast mich doch nicht umgebracht. Und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst und dass das Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird. Hier sehen wir, dass Saul es wusste. Wir haben gestern gesagt, es wurde nie klar gesagt, dass David König werden würde, aber man wusste es. Man ahnte es nicht nur, man wusste es. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor dem Saul. Und da zog Saul heim, David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Bibelforscher haben sich manchmal gefragt, ob Kapitel 24 und Kapitel 26, wir lesen den Kapitel später, ob es sich da nicht um denselben Vorfall handelt. Aber dafür sind die Details zu unterschiedlich. Es ist tatsächlich so gewesen, dass David zweimal eine Gelegenheit hatte, Saul zu töten. Und es ist zweimal, könnte man fast sagen, so zu sein schien, als hätte Gott ihm diese Gelegenheit gegeben. Als steckte Gott dahinter, als wäre es Gottes Vorhaben, dass David jetzt zugreifen würde. Das ist sehr verführerisch, oder? Wie man manchmal in einer Situation die Hand Gottes sieht oder zu sehen meint. Aber David ist hier sehr weise. David befindet sich jetzt, lesen wir, auf den Berghöhen von En-Gedi, ein Gebiet etwa 20 Kilometer Luftlinie von Bethlehem entfernt, befindet sich am Westufer des Toten Meeres. Bis heute, Andreas war sicherlich da, ich noch nicht, soll dieses En-Gedi eine sehr schöne Oase sein mit ausreichend Wasser, wird bestätigt. In Hohelied 1, Vers 14 wird diese Gegend beschrieben, da wird gesprochen von Zypernblumen und Weinbergen in En-Gedi. Aber wir dürfen uns von dieser Beschreibung nicht täuschen lassen, denn diese Gegend ist umringt von einer kargen und auch unwirtlichen Wüste. Und in dieser Region findet man viel Kalkstein. Der Stein war von Höhlen durchzogen, die eben gut Versteck boten. Also hier ist die Rede von einer Höhle, aber es gab natürlich viele Höhlen. Das macht es umso auffallender, dass David und Saul dann in derselben Höhle sind. Steckt vielleicht doch Gott dahinter, oder? Also nicht zum ersten Mal werden David und seine Männer jetzt verraten. Und Saul macht sich gleich mit einer Elitetruppe, wir lesen von 3000 auserlesenen Männern, auf dem Weg, um ihn zu suchen. Und in Vers 4 kommt es dann, Saul sondert sich von seinen Truppen ab und zieht sich in eine Höhle zurück, um seine Füße zu bedecken. Ganz einfach gesagt, er muss aufs Klo und sucht sich eine Höhle. Das ist hier bei mir, wird das so erklärt, es ist ein Euphemismus, der den Stuhlgang beschreibt, da man dabei in die Hocke ging und die untere Kleidung auf die Füße fiel. Können wir uns vorstellen? So war das. Also er musste einfach aufs Klo und es ist jetzt kaum zu glauben, dass er gerade in die eine Höhle geht, wo sich David befindet mit seinen Männern. Das waren ja hunderte von Männern, haben wir gelesen. Muss eine sehr große Höhle gewesen sein. Sie befinden sich im hinteren, dunklen Teil der Höhle und von daher sind sie ungesehen. Aber Saul steht direkt in der Felsenöffnung, steht direkt im Licht. Und er ist für David und seine Männer nicht nur sichtbar, gut sichtbar, er ist greifbar nahe. Er ist greifbar nahe. Und wir wissen inzwischen, wo diese Männer herkamen. Wir haben das in Kapitel 22, 1 bis 2 gelesen, dass sich Männer bei David angeschlossen haben. Da waren seine Brüder dabei, aber es waren vor allem Männer, die selbst auf der Flucht waren. Sie wurden ja beschrieben als Männer, die in Not und Schulden waren und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Und Andreas hat schon gesagt, das war also nicht direkt eine Truppe, die man sich wünscht. Das waren hasserfüllte Menschen und die sehen hier auch ihre Chance, eben um Saul umzubringen. Und sie befinden sich jetzt in dieser Höhle. Vielleicht haben sie sich die Höhle ausgesucht, um mal zu Atem zu kommen. Sie werden natürlich nie damit gerechnet haben, dass ausgerechnet Saul jetzt da sein wird. Und sie sehen ihn, er ist ihr Feind, sie sehen ihren Feind in einer wohl sehr verletzbaren Lage. Und man kann sich ihre Aufregung vorstellen. Vielleicht kommt es uns ein bisschen merkwürdig vor, dass David und seine Männer sich in der Höhle miteinander unterhalten haben und dass Saul davon nichts mitbekommen hat. Wir haben hier eine Dame, die hat immer so brennende Fragen, die denkt tief nach und sagt dann, wie gibt's das oder wie ist das möglich? Aber pass auf, wir haben in Vers 4 gelesen, dass da Schafhürden am Weg waren. Und die sind auch direkt bei der Höhle gewesen, wahrscheinlich, haben dort geweidet und sind dann gestört worden, weil David und seine Truppen da waren, David und auch Saul und seine Truppen. Also das wird ein Gemecker gegeben haben, das war nicht direkt Stille. Und so konnten die Männer hinter in der Höhle auch leise miteinander sprechen. Und Saul bekam das nicht mit, weil er da so halbwegs, er stand noch ein bisschen draußen auch noch, wo dann die Schafe waren. Also Stille war es nicht. Und dann wird in der Höhle leise, aber dringlich gesprochen. Vers 5. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Das hört sich gut an. Und wir halten jetzt den Atem ein, denn David kann sich mit einem Schlag befreien von der einen Person, die so blutdürstig auf ihn jagt. Es braucht nur ein Durchstieg. Und dann ist alles Elend Vergangenheit. Und ich finde es bewundernswert, sehr bewundernswert, dass David dieser Versuchung widersteht. Dass er einfach nicht bereit ist, um Saul umzubringen, auch wenn der sich ihm praktisch anbietet. Und stattdessen schleicht sich David nach Saul und schafft es, einen Zipfel dessen Königmantels abzuschneiden, ohne dass der König auch nur etwas von dieser Aktion mitbekommt. Spannend, unheimlich spannend. Gefährlich. Ich habe ein Buch von einem kanadischen Theologen, Eugene Peterson. Das Buch nennt sich »Wer den Himmel sucht, muss die Erde lieben«. Es ist das beste Buch, das ich je über David gelesen habe. und es ist vergriffen. Ich habe öfters mit dem Verlag gesprochen, gesagt, das Buch soll zurückkommen, ist nicht so. Und darum lese ich mal kurz was vor, wie er diese Szene in 1. Samuel 24 beschreibt. David und seine Männer haben sich in einer Höhle versteckt, die tief in die Klippen über dem Toten Meer eingegraben ist. Der Tag ist heiß und die Höhle ist kühl. Weit im Innern der Höhle ruhen sie sich aus. Plötzlich fällt ein Schatten über den Höhleneingang. Erstaunt erkennen sie, dass es König Saul ist. Sie hatten nicht geahnt, dass er ihnen auf seiner Verfolgungsjagd schon so nahe gekommen war. Saul betritt die Höhle, aber er sieht die Männer nicht. Noch geblendet von der gleißenden Wüstensonne haben sich seine Augen noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt und nehmen die schattenhaften Gestalten im Höhleninneren nicht wahr. Außerdem sucht Saul in diesem Moment nicht nach ihnen. Er hat die Höhle betreten, um seine Notdurft zu verrichten, und er wendet ihnen seinen Rücken zu. Als David und seine Männer sich der Situation bewusst werden, wissen sie, dass Saul so gut wie tot ist. Ahnungslos, ungegürtet, unbewaffnet. Und die Männer bereiten sich darauf vor, zum Schlag auszuholen, aber David verbietet es ihnen fast schweigend. Stattdessen bewegt er sich an der Wand entlang zu dem Platz, wo Saul seine Kleider abgelegt hat. Er schneidet einen Zipfel ab und schlich zurück zu den Männern. Kurz darauf zieht Saul sein Gewand wieder an, bindet sich das Schwert um und verlässt die Höhle. Spannend. Gut beschrieben, oder? Man spürt das Entsetzen der Männer Davids. Wir dürfen nicht vergessen, dass es gesuchte Männer waren, die einiges auf ihrem Kerbholz hatten. Und wären sie statt David nach vorne gegangen, dann wäre Saul definitiv nicht am Leben geblieben. David aber verschont das Leben des Mannes, der so rücksichtslos auf ihn jagt. Und er erklärt das seinen Männern so: Das lasse der Herr fern von mir sein, Vers 7, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Wow. Er ist sein Feind. Aber David sieht den Mann als der Gesalbte des Herrn. Er wurde ja vom Propheten Samuel gesalbt zum König. Und so will David ihn sehen, auch wenn er weiß, dass der Geist des Herrn von diesem Mann gewichen ist. In Davids Augen bleibt Saul der Gesalbte, auch jetzt noch, wo er unzurechnungsfähig geworden ist. Saul wurde von Gott berufen und David sieht das so: Saul bleibt Gottes Verantwortung. Saul bleibt Gottes Verantwortung. Hier einzugreifen, das will David nicht, auch nicht, wenn er selbst ein Gesalbter Gottes ist. Auch dann nicht. Oder vielleicht gerade deswegen nicht. Die Rache an Saul ist Gottes Sache. Und so sagt Gott es natürlich auch in seinem Wort in Römer 12, Vers 19: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Schwierig, oder? Wenn ich David gewesen wäre, ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, man könnte ihn doch wenigstens zum Krüppel schlagen. Also nicht töten, aber was ganz Böses antun. Und man würde dabei denken, das hat der Mann doch verdient. Und das wäre doch schön, wenn er auch mal etwas spürt von dem Leiden, das er mir antut. Kennt ihr solche Gedanken? Also, dass jemand so frei davon geht, das ist doch ungerecht. Und gerade wenn ich die Gelegenheit hätte, etwas zu tun, das ein bisschen ihm verletzt, ein bisschen viel, das wäre doch was, dass er spürt, was er mir antut. Und das ist so großartig, das ist so groß von David, dass er sagt, das ist die Sache des Herrn. Davon will ich lernen. Denn oft schlagen wir nicht buchstäblich, sondern schlagen wir mit unserer Zunge. Erzählen wir das eine oder andere Negative über den Menschen, der uns irgendwie ungerecht behandelt hat oder den wir nicht mögen. Das ist auch ein Schwert. Die Zunge ist auch ein Schwert. Und dann hört es sich vielleicht ein bisschen unschuldig an, dann sagen wir, naja, der Mann sieht gut aus oder die Frau, aber ich kann dir erzählen, ich weiß was. Und dann ist es fast immer so, dass die anderen sagen, ja, was denn? Und dann sagen wir, naja, man hat nachgefragt, wir konnten eigentlich nichts dafür, dass wir ein bisschen negativ, das hat sich ja so ergeben, ja. Und David sagt, nein. Die Strafe, ein Gericht, ist nie meine Sache, ist Gottes Sache. Und ich will auch nicht daran denken, dass Gott mir diese Gelegenheit gegeben hat. Aber Gott hat es. Ich denke, das war eine Prüfung für David. Das war eine Prüfung. Jetzt kannst du. Jetzt hast du die Gelegenheit. Ist ein Wunder, dass Saul gerade in diese Höhle eingetreten ist, wo es so viele gibt. Und hier zeigt sich David großartig, während er, aber das ist heute Abend dran, im nächsten Kapitel in einer ganz anderen Situation mit der Abigail und Nabal, da ist er bereit zu morden. Da sehen wir einen anderen David, so ist das. Aber hier zeigt er sich groß und dann lesen wir in Vers 6, nachdem er etwas abgeschnitten hat vom Königsmantel von Saul, da schlug ihn sein Herz. Er hat Saul nichts angetan. Er hat nur den Zipfel seines Königsgewandes abgeschnitten, es wurde damit ein Zeichen gesetzt, das schon. Das Königtum von Saul wird ihm weggenommen oder abgerissen werden. Und nun spürt David, dass er hier etwas getan hat, dass er sich vergriffen hat an den König. Denn dass Saul dann irgendwann kein König mehr ist, das ist Gottes Sache. Und er hat jetzt ein Stück von dem Königsmantel abgeschnitten und er erkennt damit, bin ich schon zu weit gegangen. Da schlug ihm das Herz, das macht ihm Not. Gewissensnot. Wer den Heiligen Geist hat, kennt auch Gewissensnot. Ich habe das in meinem eigenen Leben erfahren, Sie vielleicht sicherlich auch, dass ich, als ich Jungchrist war, da gab es so manche Sachen in meinem Leben, fand ich überhaupt nicht schlimm. Eine kleine Notlüge zum Beispiel. Aber heute schlägt mir das Herz tatsächlich bei solchen Sachen, weil Gott, da bin ich so dankbar dafür, mit mir weitergekommen ist. Wenn man immer mehr ins Licht kommt, dann fallen die düsteren Sachen auch mehr auf, oder? Und dann merkt man, das oder jenes, was ich immer okay fand, ist nicht in Ordnung. Ja, und wieder ein Zitat von diesem kanadischen Autor Eugene Peterson. In den Wüstenjahren, in denen David sich mit Gott beschäftigte, entwickelte er ein Gespür für Heiligkeit. Während er in dieser kargen Landschaft lebte, war er sich stärker als je zuvor der Schönheit Gottes und seiner Gegenwart in allen Dingen bewusst. David war vor allem anderen ehrfurchtsvoll. Er hatte die besondere Gabe, staunen zu können. Das lesen wir ja in den Psalmen, oder? Die Psalmen, von denen viele aus diesen Jahren in der Wildnis stammen, sind unser hauptsächliches Anschauungsmaterial dafür. Und diese Geschichte jetzt veranschaulicht, was Heiligkeit ist. Als sich im Höhleneingang Sauls Silhouette gegen das kobaltblaue Tote Meer abzeichnete, mit den roten Klippen von Moab im Hintergrund, wurde Saul Teil der Landschaft, ein weiterer Teil von Gottes Schöpfung, sogar von Gottes Segen. David sah keinen Feind. Er sah den großartigen, dabei fehlerhaften König Gottes und leistete ihm Gehorsam. Die Szene hätte leicht geschmacklos und vulgär wirken können. Der König von hinten betrachtet, der sich auf seinem Thron erleichterte, doch David stand mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen, aber er war nicht vulgär. Er verwandelte die Szene in einen Akt der großmütigen Würdigung, in einen heiligen Moment, in ein Beispiel für eine außerordentliche, grenzenlose Ehrfurcht vor dem Leben. Ja? Also in 1. Samuel 24, Vers 8 hält David seinen Männern zurück und verhindert das, dass sie sich gegen Saul erheben. Ich denke, dass er Überredungskraft gebraucht hat, um diese Truppe zu beruhigen. Und wir können dankbar sein, dass das David auch gelungen ist, denn wenn sie Saul jetzt eigenhändig umgebracht hätten, hätte das sicherlich zu einer großen Schlacht geführt. Denn draußen wartete ja die Elitetruppe von Saul, 3000 Mann, auf den Rückkehr ihres Königs. Was wäre geschehen, wenn der nicht zurückgekehrt wäre und sie seine Leiche gesehen hätten? In Vers 9 verlässt David dann die Höhle und ruft er Saul nach. Und er nennt ihn mein Herr und König. Und er neigt sein Angesicht zur Erde und verbeugt sich. Und dann fragt er Saul, warum der meint oder annimmt, dass er vorhat, ihn zu töten. Hat er nicht gerade gezeigt oder das Gegenteil bewiesen? Er hat Sauls Leben ja verschont. Und dann nennt David Saul in Vers 12 mein Vater und zeigt ihm den Zipfel seines Obergewandes, den er abgeschnitten hat, und sagt, ich habe nicht an dir gesündigt. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir, der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Und dann Vers 15, wem verfolgst du eigentlich, du König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem Floh. Und ich denke, dass David hier nicht nur seine Bescheidenheit ausdrückt, sondern auch seine Gefühle. Der Verfolgte fühlt sich wie ein toter Hund. Das ist das wohl schlimmste orientalische Schimpfwort, das man bedenken kann. Er wird nur verfolgt, er darf nicht leben. Wer bin ich noch? Und dann ist ganz stark Vers 16, der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir, und er sehe danach, er führe meine Sache, er verschaffe mir Recht von deiner Hand. Das ist eigentlich die einzige Hoffnung von David, das ist das Einzige, das ihn in diesen Umständen durchträgt. Mein Gott sieht mich und mein Gott wird irgendwann für mich aufkommen. Und ich denke, dass dieses Wissen, diese Überzeugung, ich bin von Gott gesehen, ich bin von Gott getragen in dieser Situation, ich bin von Gott gekannt, er weiß alles, dass das David die Kraft gibt, um auszuharren. Er wartet auf Gottes Handeln, warten, Geduld. Ich finde das unheimlich beachtlich. Denn er muss auch bei sich gewusst haben, wenn jetzt Saul diese Höhle verlässt, ja, dann kann es sein, dass er Reue zeigt, aber morgen fängt die Jagd wieder an. Denn Saul ist Saul. David hört also nicht auf verführerische, kluge und scheinbar auch fromme Stimmen. Gott hat dir diese Gelegenheit geschenkt. Er hat ein waches Gewissen, das an Gott gebunden ist und das sich dann auch nicht durch scheinfromme Gottesworte verführen lässt. Ich denke an Worte von Petrus in 1. Petrus 2 ab Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig erträgt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. 1. Petrus 2, 19 bis 21. 1. Petrus 3, 13 bis 17. Wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr Drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Und seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zuschanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Stark, oder? Stark und schwierig. Stark und schwierig. In Vers 17 reagiert Saul, er antwortet Davids Worte. Er muss natürlich schockiert gewesen sein, denn ihm ist auf einmal klar geworden, ich war in größter Gefahr. Und der König fängt an zu weinen. Und dann folgt eine lange Rede, er braucht wirklich viele Worte, worin Saul David lobt. Er nennt David mein Sohn. Und er sagt ihm, dass er, David, gerechter ist als er selbst. Und dann sagt er, und ich habe da eben schon kurz, haben wir innegehalten, Vers 21, er ist davon überzeugt, dass David in der Zukunft der König Israels sein wird. Das hat übrigens auch Jonathan bezeugt in 23, 17. Man wusste es. Und hier ist ein seltsamer Moment, wo König Saul David lobt, aber man hat den Eindruck, dass er David lobt, nicht weil David David ist, sondern weil er am Leben geblieben ist. Der Mann ist einfach dankbar, dass er entkommen ist. Aber er weiß in seinem Herzen, dass er von Gott verworfen worden ist. Und was Saul an diesem Moment sehr belastet, merken wir am Ende des Kapitels, wie wird es seinem Haus, seinen Nachkommen gehen und wie wird man sich ihn erinnern? Und dann bietet er David darum, in Vers 23 beim Herrn zu schwören, dass seine Familie und seine Namen erhalten bleiben werden. Und David ist gnädig, geht auf Sauls Bitte ein und schwört Saul, warum er bittet. Die meisten aus Sauls Familie werden in den nächsten Jahren übrigens getötet. 2. Samuel 21, 8 bis 9. Wir kennen aber Mephiboset, den Sohn Jonathans und damit ein Enkel von Saul, der dann von David aufgenommen wird, wenn David König ist. Also in der Rede von Saul, wenn man so richtig liest, dann denke ich, dass da vor allem Angst vor David spielt, noch immer Neid. Was fehlt, ist eine Bitte um Vergebung an Gott. Was fehlt, ist eine Bitte um Vergebung an Gott. Was fehlt, könnte man vielleicht sagen, ist auch rechte Reue. Und wir kennen das vielleicht auch aus unserem eigenen Leben, wenn man entkommen kann, dann sagt man schnell, das tut mir leid, so hätte ich es nicht gemeint. Aber vielleicht haben wir es so gemeint und tut es uns nicht leid, aber wir wissen, wenn wir das sagen, entkommen wir. Oberflächliche Reue kennen wir alle. Und jetzt lesen wir noch 1. Samuel 26, 25 heute Abend dran. Das zweite Mal, die Sifiter kamen zu Saul nach Gibea, das ist inzwischen wieder in Gibea, wo sein Königsschloss war, und sprachen, hält sich nicht David verborgen auf dem Hügel? Wieder Verrat. Auf dem Hügel Hachila vor der Wildnis. Und da machte sich Saul auf und zog zu der Wüste Sif hinab und mit ihm 3000 auserlesene Männer aus Israel, um David in der Wüste Sif zu suchen. Das Ganze wiederholt sich. Er wird wieder verraten und Saul hat nichts gelernt vom vorigen Mal. Hat nicht gesagt, okay, es sei so, dieser Mann ist in Gottes Hand, hat mein Leben verschont, ich lasse ihn dort sein, wo er ist. Nein, er sucht gleich wieder 3000 Männer und macht sich auf den Weg. Und Saul, Vers 3, lagerte sich auf dem Hügel Hachila, der vor der Wildnis liegt, am Weg. David aber blieb in der Wüste. Und als er sah, dass Saul ihm nachfolgte in die Wüste, da sandte David Kundschafter aus und erfuhr mit Gewissheit, dass Saul gekommen war. Jetzt ist David aktiver und sucht Saul. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul sein Lager hatte. Und David sah den Ort, wo Saul mit seinem Heerführer Abner, dem Sohn Ners, lag. Denn Saul lag in der Wagenburg, also in diesem Lager, und das Volk lagerte um ihn her. Also er ist im Zentrum mit seinem Befehlshaber neben ihm und seine Truppen um sich herum. Sicherer geht's nicht. Und da redete David und sprach zu Achimelech, dem Hethiter, und zu Abisai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs, so: Wer will mit mir zu Saul in das Lager hinabsteigen? Abenteuer. Wer wagt das? Und Abisai sprach, ich will mit dir hinabsteigen. Und so kamen David und Abisai zum Volk bei Nacht, und siehe, Saul lag da und schlief in der Wagenburg, und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopfende. Greif nah. Abner aber und das Volk lagen um ihn her, und da sprach Abisai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert, haben wir schon gehört. Und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. Also ein Schlag reicht. David aber sprach zu Abisai: Verdirb ihn nicht, denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben? Weiter sprach David: So wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen, oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht umkommt. Kurz gesagt, ich kann warten. Der Herr aber lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. So nimm nun den Speer an seinem Kopfende und den Wasserkrug und lass uns gehen. Und so nahm David den Speer und den Wasserkrug vom Kopfende Sauls, und sie gingen weg. Und es war niemand, der es sah, noch merkte, noch erwachte, sondern sie schliefen alle, denn ein tiefer Schlaf von dem Herrn war auf sie gefallen. Eine himmlische Narkose. Alle schlafen tief. Und als nun David auf die andere Seite hinübergegangen war, stellte er sich von ferne auf die Spitze des Berges, sodass ein weiter Raum zwischen ihnen war. Und David rief dem Volk und Abner, dem Sohn Ners, zu und sprach: Antwortest du nicht, Abner? Und Abner antwortete und sprach: Wer bist du, dass du dem König so zurufst? Und David sprach zu Abner: Bist du nicht ein Mann und wärst dir gleich in Israel? Warum hast du denn deinen Herrn, den König, nicht bewacht? Denn es ist einer vom Volk hineingekommen, um deinen Herrn, den König, umzubringen. Das war nicht gut, was du getan hast. So wahr der Herr lebt, ihr seid Kinder des Todes, dass ihr euren Herrn, den Gesalbten des Herrn, nicht bewacht habt. Und nun siehe, wo ist eigentlich der Speer des Königs und der Wasserkrug, der an seinem Kopfende war? Da erkannte Saul die Stimme Davids und sprach: Ist das deine Stimme, mein Sohn, David? Und David sprach: Es ist meine Stimme, mein Herr und König. Und weiter sprach er: Warum verfolgt mein Herr seinen Knecht? Denn was habe ich getan? Und was ist Böses in meiner Hand? So möge doch nun mein Herr, der König, auf die Worte seines Knechtes hören. Reizt der Herr dich gegen mich, so lasse man ihn ein Speisopfer riechen. Tun es aber Menschenkinder, so seien sie verflucht vor dem Herrn, dass sie mich heute aus der Gemeinschaft am Erbteil des Herrn verstoßen, indem sie sagen: Geh hin und diene anderen Göttern. So falle nun mein Blut nicht auf die Erde fern vor dem Angesicht des Herrn, denn der König von Israel ist ausgezogen, um einen Floh zu suchen, wie man einem Rebhuhn nachjagt auf den Bergen. Und da sprach Saul: Ich habe gesündigt. Komm wieder, mein Sohn David, ich will dir künftig kein Leid antun, weil heute mein Leben in deinen Augen wertvoll gewesen ist. Siehe, ich habe töricht gehandelt und mich schwer vergangen. Und David antwortete und sprach: Siehe, hier ist der Speer des Königs, einer der Burschen soll herüberkommen und ihn holen. Der Herr aber wird jedem vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue, denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wert geachtet gewesen ist, so möge mein Leben wert geachtet werden vor den Augen des Herrn, und er möge mich aus aller Bedrängnis erretten. Und Saul sprach zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst es gewiss tun und vollenden. David aber ging seines Weges und Saul kehrte wieder an seinen Ort zurück. Also wir sind in der Wüste Sif, und wieder wird David von den Sifitern, das sind die Einwohner der Wüstenstadt Sif gewesen, in der Gegend vom Karmel, er wird verraten. Und wieder macht sich Saul auf mit einer Elitetruppe, aber diesmal tritt David in Aktion. Kundschafter, und da Saul soll jetzt mal erkennen, wer hier eigentlich das Sagen hat. Das ist der Gott Israels, dessen Gesalbten auch David ist. Und jetzt kommt dieses waghalsige Abenteuer in Vers 5, dass David mit einem anderen Mann zum Lager Sauls geht. Und er befindet sich mit seinem Vetter und Heerführer Abner mitten im Zentrum des Lagers. Also sie sind an einigen Männern vorbeigegangen, bis sie Saul erreicht haben. Und dann schleichen sich David und Abisai in der Nacht durch das Lager, finden den König in einem tiefen Schlaf, wie auch alle anderen. Sein Speer steckt bei seinem Kopfende in die Erde, greifbereit, als hätte Gott das vorbereitet. Hier liegt der Mann, hier ist ein Speer. Also, worauf wartet ihr? Eine große Versuchung. Denn der König ist wieder wehrlos. In seinem Schlaf ist man wehrlos. Und wieder zeigt David sich stark. Und wieder widersteht er, was eine große Versuchung gewesen sein muss. Er will sich nicht versündigen. Er will sich nicht versündigen. So wahr der Herr lebt, Vers 10, sicherlich wird der Herr ihn schlagen. Oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt. Das ist Gottes Vertrauen. Das ist Gottes Vertrauen. Ich kann die Gefahr ausweichen, ich kann jetzt dafür sorgen, dass das alles ein Ende nimmt, aber Gott, es ist Gottes Sache. Und wenn Gott das für notwendig hält, dass ich länger in dieser furchtbaren Situation verkehre, wo ich nach wie vor verfolgt werde, dann ist das halt so. Denn mein Leben habe ich Gott gegeben und er hat das Sagen. Und ich will nicht dazwischen kommen. Ich komme oft dazwischen, ihr auch. Da denke ich hier oder da ist eine Gelegenheit, da müsste ich das oder jenes tun. Ich bete nicht einmal dafür. Ich denke nüchtern nach und denke, diese Gelegenheit bietet sich an, vorwärts. Habt ihr das auch? Und nachher bereut man das und denkt, ich war zu schnell. Das war nicht richtig, ich hätte warten müssen. Und das Wunderbare, das Gnädige ist, dass Gott uns dann doch wieder abholt, dort wo wir sind und weiter mit uns geht ans Ziel. Es ist ein bisschen wie mein Navi, wie euer Navi auch, denke ich. Dieses Navi sagt so manchmal Dinge, da bin ich nicht einverstanden. Rechts abbiegen, denke ich, nein, geradeaus. Rechts sieht nicht schön aus, da werde ich aufgehalten, geradeaus. Dann ist es eine Zeit Stille, dann sagt mein Navi, ich habe eine ganz liebe belgische Dame, die nennt sich Eva. Dann sagt meine Eva, versuch umzudrehen, versuch es. Ich denke, ich versuche nichts. Du hast halt mitzukommen mit mir. Schön hier. Wieder eine Zeitstille. Versuchen Sie jetzt umzukehren. Dann wird es langsam, wird das spannend. Denn ich habe dann inzwischen auch ein bisschen verstanden, dass ich vielleicht nicht auf den richtigen Weg bin, obwohl der sehr schön ist. Und dann kommt es noch einmal. Versuchen Sie umzukehren. Ganz freundlich, aber trotzdem eindringlich. Und irgendwie drehe ich dann um. Meistens hat dann Ali auch schon zu mir gesprochen, eine andere Eva. Nicht immer so freundlich wie die Eva. Und dann drehe ich eben um, kehre ich um. Und das Tolle ist dann schweigt unsere Eva eine Zeit und dann holt sie uns ab, wo wir sind. Und dann zeigt sie uns den weiteren Weg. So ist Gott auch. Versuchen Sie umzudrehen, versuchen Sie umzukehren. Ja, aber Herr. Oder warte jetzt mal. Ja, aber Herr. Nee, warte mal. Und David kann das, der ist ein sehr starkes Beispiel. Also sie kehren zurück, sie verlassen das Lager und dann meldet David sich und ruft dem Volk und Abner, dem Heerobersten, also wach. Und dann wirft der Abner vor, dass der seinen König nicht gut bewacht hat. Und der Beweis ist natürlich, wo sind eigentlich der Speer und der Wasserkrug, die direkt neben dem König standen, dass diese Gegenstände verschwunden sind, das zeigt, da war jemand da, der nicht hätte sein sollen. Und dann reagiert nicht Abner, sondern Saul. Und dann fragt David den König, habe ich gesündigt, warum verfolgst du mich? Und wenn du mich verfolgst, weil ich gesündigt habe, dann werde ich Gott ein Speisopfer bringen. Aber wenn du mich verfolgst, weil Menschen oder deine Mitarbeiter Lügen über mich verbreitet haben, dann sollen diese Menschen sterben. Ich bin, sagt David in Vers 19, aus der Gemeinschaft am Erbteil Gottes verstoßen. Ich bin aus der Gemeinschaft am Erbteil Gottes verstoßen. Ja, David ist vertrieben worden aus seinem Erbe, aus dem Heiligen Land. Und außerhalb Israel, wo er sich jetzt befindet, da werden andere Götzen gedient. Da gehört er nicht dazu. Man kann es sogar, könnte es sogar so verstehen, ist aber sehr radikal gesagt. Wer David aus Israel vertreibt, zwingt ihn, Jahwe zu verlassen und sich dort anzupassen und andere Götzen zu dienen. Das will er aber nicht. Und dann bekennt Saul in Vers 21 wieder mal, dass er gesündigt hat. Das hebräische Wort bedeutet so etwas wie eine Fehlentscheidung oder ich habe unbewusst Schuld auf mich geladen. Das sagt Saul hier eigentlich. Das ist natürlich sehr schwach ausgedrückt, wie das andere, ich habe töricht gehandelt. Ich denke, dass der König mit seinen Worten wieder verharmlost, was er wirklich in der Tat getan hat. Rücksichtslos jagt er noch immer auf David mit einem Zweck, ihn umzubringen. Es war nicht harmlos. Das kann man auch nicht verharmlosen. Und wieder sieht man nicht direkt Buße. Man sieht irgendwie ein bisschen Reue, aber Buße, nein. Und dann kann man verstehen, dass David nicht auf Sauls Einladung eingeht, um zurückzukehren, weil ihm langsam klar geworden ist, man kann Saul nicht vertrauen. Und dann sagt er dem König in Vers 22, dass der seinen Speer abholen lassen kann. Den Wasserkrug hat David anscheinend für sich behalten, wieder so ein Detail. Und dann spricht David sehr wichtige Abschiedsworte, worin er nochmals betont, dass er Sauls Leben verschont hat, dass Gott die Sache klären wird und dass er David mit Gott rechnet. Ein sehr starkes Zeugnis. Und achten wir auf die Worte Gerechtigkeit und Treue in Vers 23, denn das ist Gottes Absicht mit seinen Kindern, dass wir das üben und leben, Gerechtigkeit und Treue. Und gerade das hat Saul nachgelassen. Und dann gibt Saul in Vers 25 David einen Segen, wobei man doch ein bisschen das Gefühl hat, meint er das, heuchelt er hier nicht. Auf jeden Fall trennen sich hier die Wege der beiden Männer, sie werden sich nie wiedersehen. Das ist das letzte Mal hier gewesen, dass sie sich gesehen haben. Und dass David jetzt weiterzieht, ist auffallend und vielleicht auch ein bisschen enttäuschend. Denn Gott hat David in 1. Samuel 25 gesagt, das lesen wir heute Abend, dass er in Juda bleiben soll. Die Angst sagt ihm aber anderes. In 1. Samuel 27, 1, also später lesen wir nochmal, dass David befürchtet, dass Saul ihn doch noch irgendwann töten wird. Und dann flieht er sogar ins Philistergebiet, kommt nach Gath und meldet sich bei einem Philisterkönig Achis, bietet um eine Stadt auf dem Land, wo er sich mit seinen Truppen niederlassen kann. Das wird eine Zeit, ein Jahr und 4 Monate, dass er dort verbleibt, wo er dann den Philisterkönig betrügt, weil der meint, dass David für ihn kämpft. Aber David kämpft für sein eigenes Volk, ist auch eine andere Geschichte wieder. Und da sehen wir wieder den Mensch David. Manchmal hier ganz nah bei Gott und dann wieder hier ganz nah bei sich, wie das auch bei uns ist. Und ich finde das gut, dass die Bibel offen darüber ist. Dass die biblischen Helden nicht nur Helden sind, wo alles bestens in Ordnung war und immer nur besser wurde, sondern dass die Bibel uns in diesem Fotoalbum, sagen wir mal, auch schwarze Flecken zeigt, Fotos, die nicht so gelungen sind, weil der Mann oder die Frau an dem Moment nicht so gelungen war. In 1. Johannes 1, 8 bis 9 heißt es, wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann lügen wir. Wir sündigen alle und David auch. Aber der Vers geht weiter in 1. Johannes 1, 8 und 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann wird er uns die Sünden vergeben und uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und Buße sieht man immer wieder bei David, auch in seinen Psalmen. Wir lesen jetzt seine Lebensgeschichte, was da so äußerlich geschah, aber ich sagte schon vorher, in dem Psalmen sehen wir die innere Geschichte. Und da möchte ich enden mit einem Psalm, Psalm 54, geschrieben von David, als er eben verraten worden war. Also das bezieht sich auf diese Situation. Psalm 54, damit schließen wir dann ab. Ein Maskil, ein Lehrgedicht von David, als die Sifiter kamen und zu Saul sprachen, hält sich nicht David bei uns verborgen. Faszinierend, gell? Weil wir jetzt gerade die Geschichte gelesen haben. Jetzt wissen wir, in welchen Umständen er das geschrieben hat. O Gott, rette mich durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Macht. O Gott, erhöre mein Gebet und achte auf die Reden meines Mundes. Denn Fremde haben sich gegen mich erhoben und Gewalttätige trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist es, der mein Leben erhält. Er wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten. Vertilge sie nach deiner Treue, ist deine Sache. Ich will dir opfern aus freiem Trieb. Deinen Namen, o Herr, will ich loben, denn er ist gut. Er hat mich errettet aus aller Not und mein Auge sieht seine Lust an meinen Feinden. In meinem Buch »Dir gehört mein Lob« habe ich einen ganz kurzen Text geschrieben über diesen Psalm. Während Davids Flucht vor König Saul haben ihn die Sifiter, die ungefähr 24 Kilometer südöstlich von Hebron lebten, zweimal verraten. Im Psalm 54 erfahren wir etwas über einen dieser Vorfälle und wir staunen. Denn das ist doch unglaublich, was David hier macht. Als er erfährt, dass er verraten worden ist, nimmt er seine Harfe und dichtet ein Lied. Man hätte sich vorstellen können, dass David emotional aufgewühlt wütend reagiert, dass er aufstampft, schimpft oder weint, dass er mit Kraftausdrücken seinem Herzen Luft macht oder in Panik gerät. Und stattdessen dichtet er ein beruhigendes Lied. Ganz bewusst beruft er sich auf Gott als seinen Helfer und als denjenigen, der seine Seele stützt. Und es entsteht ein kräftiges Loblied, in dem David sein Vertrauen zu Gott ausdrückt. Auch wir selbst können unsere Erfahrungen in den Worten Davids wiederentdecken. Denn Unrecht und Verrat kennen alle, die auf dieser Erde leben. Aber hören und achten wir auf das, was vor allem in diesem Lied durchklingt. Gott ist unser Helfer. Und so, Herr, wollen wir dir danken für diesen Vormittag, wo wir Zeit hatten und auch Freiheit hatten, um dein Wort zu lesen, wo wir in aller Freiheit ruhig zusammensitzen konnten, um dein Wort zu lesen. Und wir staunen, Herr, über David, der seinem Feind gegenüber zweimal so gnädig war. Und wir bitten dich, Herr, dass du diese Haltung, diese gnädige, barmherzige Haltung, diese Haltung von Ehrfurcht dir gegenüber und von Vertrauen dir gegenüber, dass wir das lernen und üben, dass die Frucht des Geistes Güte und Liebe und auch Geduld, dass die in uns wachsen und reifen kann. Herr, du hast mit uns vor, dass wir deinem Sohn Jesus ähnlicher werden. Und wir können das kaum fassen, es ist kaum zu verstehen, zu begreifen, dass du das mit uns vorhast. Während du weißt, dass wir immer wieder versagen. Und dass Ungeduld und Böses eben eher in uns liegt als das Gute. Und wir danken dir, Herr, dass du das Gute in uns reifen lassen willst. Dass wir, wie auch David, deinen Heiligen Geist haben, das große Geschenk. Dass wir einen Helfer haben, der neben uns steht und der in uns lebt. Und dass wir in allen Umständen geborgen sind in dir, im Leben und im Sterben. Herr, schenke uns, dass wir das vor Augen halten. Und dass wir der Versuchung widerstehen, für uns selbst aufzukommen, Menschen anzugreifen, zu verletzen oder auch zu flüchten. Schenke, Herr, dass wir in dir, in deiner Kraft und in dir aufstehen, als Kinder Gottes, in Vertrauen, weil du der Herr bist. Amen.